Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Wir starten mit einer WM-Entscheidung, die schon früh am Tag zu deutscher Zeit gefallen ist. Eine Enttäuschung für die deutsche Mixed-Staffel bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Australien. Das Team war als Titelverteidiger angetreten und hat es dann knapp nicht aufs Treppchen geschafft. Aus dem Team der Vorjahressieger standen in Down Under nur Nikias Arndt und Mieke Kröger am Start. Aus Australien berichtet Holger Gerska.
Liane Lippert gab alles. Am liebsten hätte sie die schon erschöpfte Mieke Kröger in Schlepptau genommen. Allen war klar, auf diesem letzten Kilometer fällt die Entscheidung über Bronze. Aber die Olympiasiegerin mit dem Bahnvierer war einfach schon zu platt, so sehr sie auch von Liane Lippert unterstützt wurde.
Ich hatte am Ende halt auch noch so viel Energie. Ich denke, ich hätte einfach ein bisschen mehr machen sollen am Anfang. Mieke hat mega viel gemacht, muss man sagen. Und ich glaube, nächstes Mal hätten wir das besser einteilen können, dass ich vielleicht ein bisschen mehr müde bin, was dann für die Gruppendynamik besser ist.
Die deutschen Männer hatten beim Wechsel Platz 6 erreicht. Stark angesichts der Notbesetzung ohne den deutschen Meister Lennart Kemner, ohne Maximilian Schachmann oder Nils Polit und natürlich auch nicht mehr mit dem achtmaligen Weltmeister Toni Martin. 8 Sekunden fehlten zu diesem Zeitpunkt auf Bronze. Die drei Frauen begannen stark, verbesserten sich bis zur letzten Zwischenzeit auf Platz 4, praktisch schon zeitgleich mit den drittplatzierten Australiern. Aber genau an diesem Berg passierte Liane Lippert der entscheidende taktische Fehler.
Also wir sind sehr verschiedene Typen von Fahrern und ich bin halt sehr explosiv und merke das dann nicht so direkt, dass ich einfach zu schnell fahren in Wellen und ja, das hat auch ein bisschen Unruhe auf jeden Fall reingebracht. Und so haben wir uns ein bisschen auseinandergefahren und gegenseitig ein bisschen wehgetan.
Alles kein Wunder bei diesem bunt zusammengewürfelten Team. Es wurde auch so knapp, weil der Topfavorit aus den Niederlanden mega Pech hatte. Nach einem Defekt von Bauke Mollema und einem Sturz der Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten mussten sowohl die Männer als auch die Frauen zu zweit fahren. Und trotzdem waren sie als Quartett nur 6 Sekunden langsamer als das deutsche Sextett um Romy Kasper.
Also Mannschaftszeitfahren hat immer auch ein bisschen Glückssache dabei. Und vielleicht war es heute nicht auf der Seite der Niederländer, aber selbst wenn sie zu dritt gefahren wären, hätten sie erstmal schneller fahren müssen.
Das stimmt und trotzdem hätten sie in den Zweikampf um Gold eingreifen können. Der war noch knapper als das Duell um Bronze. Die Schweiz gewann den Weltmeistertitel mit nicht einmal 3 Sekunden vor Italien.
Also eine knappe Sache, dieses WM-Rennen. Für den deutschen Rekordmeister im Handball ist die Saison dieses Jahr exzellent losgegangen. Seit August kein Spiel verloren, in der Liga und auch im Europapokal. Aber diese Serie ist jetzt zu Ende gegangen. Die Kieler unterlagen am Abend am 2. Gruppenspieltag der Champions League dem slowenischen Meister Celje. Rudi Dautwitz berichtet.
Zunächst lief alles nach Plan beim THW Kiel. Bereits in der 13. Minute führte die Mannschaft mit 8:4, doch dann folgte die überraschende Wende. Den 4-Tore-Rückstand wandelte Celje in eine 15:11 Führung um und diesen Vorsprung gaben die Slowenen nicht mehr aus den Händen. Beim THW Kiel klappten nur die Anspiele an den Kreis und so war Kreisläufer Patrick Wienzek mit 10 Treffern auch der beste Torschütze. Ansonsten war die Mängeliste lang bei den Kielern, deren Erfolgsserie mit dem 36:38 in Celje endete. Zuvor hatte der THW zum Saisonstart wettbewerbsübergreifend 6 Spiele ohne Ausnahme gewonnen.
Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer stehen diesen Freitag und kommenden Montag noch 2 Generalproben vor der Fußball-WM in Katar an. Die beiden Spiele in der Nations League, erst gegen Ungarn, dann gegen England. Allerdings musste der Bundestrainer kurzerhand den Kader umstellen, weil 2 Stammspieler Corona-positiv sind. Philipp Weißkirch.
Die Bayern-Spieler Manuel Neuer und Leon Goretzka hat es erwischt. Sie wurden positiv auf Corona getestet und sind symptomfrei aus Frankfurt abgereist. Schon sicher ist, dass Oliver Baumann, der Hoffenheimer Torwart, für Neuer nachnominiert wird. Und nicht nur Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hofft jetzt, dass das die einzigen Fälle in der deutschen Mannschaft bleiben.
Klar, die Alarmglocken gehen bei einem an, weil es unmittelbar erstmal heißt, man ist erstmal raus. Man liegt oder sitzt nur im Zimmer rum und es ist todlangweilig. Ich denke, generell hat sich der Umgang vielleicht ein bisschen verharmlost. Trotzdem hat unsere medizinische Abteilung da, glaube ich, gut, schnell und richtig gehandelt.
Und so übernahm Hofmann bei der Pressekonferenz die eigentliche Aufgabe von Neuer, nämlich die Präsentation der neuen Kapitänsbinde, die Neuer bei der WM in Katar tragen wird. Die ziert ein Herz mit bunten Farben und drauf steht One Love. Ein Zeichen gegen Diskriminierung.
Da haben wir uns mit einigen Nationen zusammengetan, um einfach in einer Einheit quasi Dinge in Bewegung zu setzen, dass sich vielleicht dann doch was ändert.
Schon am Freitag im Nations League-Spiel gegen Ungarn in Leipzig kommt die Binde erstmals zum Einsatz. Thomas Müller könnte sie dann tragen, der Ersatzkapitän für den Corona-erkrankten Neuer.
Also Oliver Baumann als Torwart nachnominiert. Im Mittelfeld ist inzwischen Maximilian Arnold aus Frankfurt ins Team nachgerückt und auch Offensivmann Julian Brandt fällt mit einem Infekt aus. Ja, und das besagte kleine bunte Herz auf der Kapitänsbinde soll als öffentliches Zeichen für Vielfalt im Fußball stehen und dass es da nicht immer so offen und frei von Diskriminierung zugeht, das ist auch dem Sportausschuss des Deutschen Bundestags bekannt. Er wollte sich heute in einer öffentlichen Sitzung von verschiedenen Beauftragten aus dem Sport berichten lassen. Wie steht es eigentlich mit den konkreten Konzepten für Gleichstellung und Gegendiskriminierung im Sport? Wolf-Sören Treusch hat zugehört.
Affenlaute gegen schwarze Fußballer oder einfach fehlende Gebärdendolmetscher bei einem Sportevent der Gehörlosen. Die Bandbreite von Diskriminierung im Sport ist groß. Darin sind sich die geladenen Sachverständigen einig. Ihre Ansätze, wie sie mehr Respekt und Offenheit erreichen wollen, sind dagegen verschieden. Martin Schulz, aktiven Sprecher im Deutschen Behindertensportverband, dem seit Geburt der linke Unterarm fehlt, setzt auf Aufklärung bei den Kleinsten.
Ich erlebe es sehr oft im Alltag, dass kindliche Neugier, ich angesprochen werde oder Kinder fragen mich, was ist mit einem Arm etc. Das geht sicherlich vielen Menschen mit einem körperlichen Handicap, was offensichtlich ist. So oft ist es so, dass Eltern ihre Kinder wegdrängen, ach, das fragt man nicht.
Frühe Aufklärung ist das eine, aktives Dagegenhalten das andere. So sieht sich der Deutsche Fußballbund als größter Sportfachverband der Welt in der Verantwortung, der im DFB spürbaren Zunahme von Rassismus und Diskriminierung aktiv zu begegnen. Deshalb habe man einen Beteiligungsprozess gestartet, mit dessen Hilfe Lösungen und Konzepte entwickelt werden. So Celia Sasic, Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität im DFB. Mehr als 16.000 Ideen seien eingegangen.
Matching Recruiting, das ist ein Thema, das ganz oft gefallen ist. Digitalisierung, Plattformen anbieten, wie Menschen, die helfen möchten, eben zu Vereinen kommen, aber eben auch einfach ein Netzwerk zu schaffen für Vereine, die Hilfe suchen, ein Netzwerk zu schaffen für Vereine mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft, die sie vielleicht sonst einfach auch so nicht kriegen könnten oder einfach auch nicht bedacht haben. Alleine schaffen wir das nicht.
Dass Erfolge möglich sind, zeigt die Arbeit der Fanprojekte in Deutschlands Fußballstadien. Seit 1993 ist ihre Zahl von ehedem 12 auf 71 Projekte bis hinunter in den Amateurbereich gewachsen. Michael Gabriel leitet die Koordinationsstelle für Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend. Er sagt, die Fankurve sei mehr als nur eine Problemzone.
Die Arbeit der Fanprojekte hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich jugendliche Fans in großer Zahl gegen Diskriminierung engagieren und sich für eine vielfältige Fankultur einsetzen. Wenn es vereinzelt noch zu rassistischen Äußerungen in den Stadien kommt, dann ist aber die Zahl derjenigen, die widersprechen und die eingreifen, deutlich gestiegen. Es ist auch sehr zivilcouragiert, wie junge Menschen da mittlerweile agieren.
Das Beispiel der Fanprojekte macht deutlich, im Kampf gegen Diskriminierung und für Gleichstellung im Sport braucht es einen langen Atem. Eine Anhörung im Sportausschuss des Bundestages ist dabei nur ein kleiner Schritt.
Die Sportpolitik im Deutschen Bundestag beschäftigt sich mit Diskriminierung. Das war ein Beitrag von Wolf-Sören Treusch. Vor gut zwei Wochen haben bei einer feierlichen Gedenkfeier die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in Fürstenfeldbruck der Opfer gedacht. Jetzt fand am Jahrestag des Attentats nach dem jüdischen Kalender in Tel Aviv eine Gedenkfeier statt. Julio Segador berichtet.
Wir werden niemals vergessen. Das Motto der Gedenkfeier in Tel Aviv zog sich durch die gesamte Veranstaltung und durch alle Reden. Israels Präsident Herzog sagte, er fuhr mit seinem Vater im Wagen, als er am 5. September 1972 von dem Terrorattentat hörte. Er werde nie die Tränen vergessen, die seinen Landsleuten in die Augen schossen, ebenso wenig die Trauer, die ein ganzes Land erfasste, als die sogenannten fröhlichen Spiele zum dunkelsten Treffpunkt in der Geschichte des Weltsports wurden. Das war der Moment, so Herzog, in dem die olympische Fackel gelöscht und die Fahne mit den fünf Ringen mit Blut beschmiert wurde. Israels Staatsoberhaupt dankte IOC-Präsident Bach, dass auf dessen Betreiben hin seit den Spielen von Tokio 2020 eine Schweigeminute als Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 eingeführt wurde. Dies solle ein fester Bestandteil aller Olympischen Spiele werden, mahnte Herzog. Bach selbst sprach in seiner Rede vom schwärzesten Tag in der olympischen Geschichte. Versöhnt auch nach den langen Diskussionen um eine würdige Entschädigung, zeigte sich Anki Spitzer, die Witwe des in München ermordeten Fechttrainers André Spitzer. Sie sagte dem ARD-Hörfunk, dies sei nun der Endpunkt ihres Kampfes. Nach 50 Jahren müssten die Kinder der Opfer diesen Kampf nicht mehr fortsetzen. Nun sei es abgeschlossen.
Und das war's mit Sport aktuell heute an diesem Mittwoch. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen guten Abend. Tschüss.